Hallo ihr Lieben!
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Reihe von der Amnesty International Hochschulgruppe der HU und Charité in Berlin. Ich bin Clara und ich sitze hier mit
Clara
und Jakob.
Und in den folgenden Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Thema psychische Störungen und die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen. Das Thema wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas Amnesty-untypisch, aber wir sind der Meinung, dass es ein Thema ist, was mehr Aufmerksamkeit verdient. Allein in Deutschland sind jedes Jahr fast 18 Millionen Menschen von einer psychischen Störung betroffen. Das entspricht fast ein Drittel aller Erwachsenen. Menschen mit psychischen Störungen stoßen in unserer Gesellschaft immer noch auf viele Vorurteile. Freunde wenden sich ab und Arbeitskollegen ziehen sich zurück. Die meisten wissen nicht, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Insbesondere, weil psychische Störungen nicht so greifbar sind wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein. An vielen Ecken bedarf es einfach immer noch an Aufklärung.
Amnesty International selbst hat sich zwar noch nicht ausdrücklich zu der Stigmatisierung psychisch kranker Menschen in Deutschland positioniert, allerdings sind Menschen mit psychischen Störungen natürlich oft von Einschränkungen im alltäglichen Leben, von Diskriminierung oder Ausgrenzung aus der Gesellschaft betroffen, was häufig eine Verletzung ihrer Menschenrechte darstellt. Das war auch der Grund für uns, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken und davon zu berichten, auch wenn es dazu keine klaren Amnesty-Positionen gibt. Deshalb hier schon ein erster Disclaimer. Alles, was wir und unsere InterviewpartnerInnen in dieser Podcast-Reihe sagen, spiegelt nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International wider.
Genau. Und außerdem wollen wir euch an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass die Interviews teilweise sehr emotional werden. Und wenn psychische Störungen für euch ein sensibles Thema ist, dann hört euch den Podcast vielleicht lieber mit einer Vertrauensperson an. Und bevor es jetzt mit der ersten Folge gleich losgeht, wollen wir euch aber noch kurz sagen, was euch so in dieser Podcast-Reihe erwarten wird. Wir haben zum Beispiel Interviews mit Betroffenen geführt, die uns ganz persönliche Einblicke in ihren Alltag mit ihrer Störung geben. Und weil es uns auch sehr wichtig war, nicht nur über Betroffene und ihre psychischen Störungen zu sprechen, sondern vor allem auch mit ihnen. Wir haben auch sowohl mit Menschen gesprochen, die in psychiatrischen Einrichtungen als auch in antipsychiatrischen Einrichtungen arbeiten, um euch eben einen möglichst breiten Einblick in das Thema zu geben. Also bleibt auf jeden Fall dran und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit der ersten Folge.
Hallo ihr Lieben, ich sitze heute hier mit Sophie, die hat mit ihrem Arbeitskollegen Matthias ein Interview geführt. Matthias ist schon seit vielen Jahren Krankenpfleger, hat viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, im Krisendienst und in Beratungsstellen. Ich habe das Interview als ein sehr sympathisches Interview wahrgenommen. Man hat gemerkt, dass sich Matthias viel Zeit genommen hat für die Fragen. Er hat uns einen tiefen Einblick in seinen Berufsalltag gegeben. Und wie war das Interview für dich im Nachhinein?
Ja, also mit Matthias war es sehr angenehm, weil er auch ein toller Gesprächspartner ist. Wir haben auch ewig geredet. Also das ist jetzt wirklich krass zusammengeschnitten, was ihr jetzt hören werdet. Und ja, dadurch, dass er schon in so vielen verschiedenen Einrichtungen gearbeitet hat und auch schon viele Menschen mit psychischen Störungen getroffen hat und in Kontakt mit deren Lebenswelten war, war es einfach super interessant und man konnte ihn alles fragen. Er hatte auch einfach ein sehr persönliches Interesse an dem Thema, hat sich da auch noch belesen vorher, hat mir auch irgendwelche Artikel geschickt. Und ja, am Ende bin ich auch mit einem sehr guten, positiven Gefühl rausgegangen, weil er auch einfach auch durch seine Arbeit, denke ich, ein sehr, sehr gutes Weltbild hat und ein sehr gutes Menschenbild. Und er erzählt dann auch, dass er schon in der DDR angefangen hat, in der Psychiatrie zu arbeiten und wie schnell und gut diese Entwicklung bis heute eigentlich war in Bezug auf Stigmatisierung. Und er gibt einen sehr positiven Blick in die Zukunft.
Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören vom Interview.
Ich bin Matthias und ich habe Krankenpflege gelernt, bin gelernter Krankenpfleger und habe viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Also von daher dort auch mit psychisch kranken Menschen viel zu tun gehabt, ganz klar. Und nebenbei und darüber hinaus habe ich dann auch in verschiedenen Beratungsstellen, psychosozialen Beratungsstellen gearbeitet und dort dann auch Gespräche gehabt mit Menschen, die als psychisch Kranke betroffen sind.
Und was hast du da so zum Thema Stigmatisierung erlebt oder Berichte bekommen?
Ja, das waren unterschiedliche Dinge. Also der Begriff Stigmatisierung, der fiel in dem Sinne nicht. Ich kann mich kaum erinnern an die Vorstellung, den Begriff Diskriminierung, aber an was ständig ein Thema gewesen ist und ist nach wie vor in Gesprächen, ist es dann, dass Leute sich ausgegrenzt gefühlt haben, beziehungsweise den Eindruck hatten, dass sie nicht auf die Art und Weise dazugehören, wie sie es gerne möchten oder wollten. Und dass sie von daher Defizite gespürt haben und erlebt haben und die auch thematisiert haben. Hm. Ein Beispiel, es ist so, ich komme morgens früh nicht aus dem Bett. Ich komme schwer zur Arbeit oder ich komme gar nicht zur Arbeit. Und meine Arbeit ist dadurch vakant. Es könnte sein, dass ich gekündigt werde. Ich bin nicht so fröhlich wie andere Leute. Ja, meine Geschwister, die amüsieren sich, wenn wir zusammen sind. Und mir fällt es schwer zu lachen. Oder ich komme schwer aus dem Haus, weil ich Angst habe. Gestern Abend ging es mir noch gut und heute früh auf einmal spüre ich so eine Unruhe in mir und komme nicht raus. Sollte eigentlich meine Einkäufe machen, sollte dies tun, müsste jenes tun. Meine Mutter hat gestern angerufen, hat gesagt, nun mach doch mal, nun tu doch mal, komm doch mal in die Sprünge, andere können es doch auch. Ja, und ich schaffe das nicht so gut. Und solche Themen, die spielen eine ganz große Rolle. Also das persönliche Erleben davon, ich schaffe nicht das, was andere schaffen. Und ich fühle mich dadurch auch klein oder auch nutzlos oder auch nicht so wertvoll. Ich kann nicht das für einen anderen Menschen sein, was der vielleicht gerne von mir hätte. Ich kann eine Rolle oder eine Erwartung nicht erfüllen. Das sind Themen, die immer wieder dann eine Rolle spielen.
Was ist denn Stigmatisierung für dich? So.
Ich habe mich mal ein bisschen belesen, weil mich das ja auch noch mal interessiert hat, ne? Das Thema. Es kommt ja, der Begriff Stigmatisierung kommt aus dem Griechischen und bedeutet Stich oder Wunde. Und dort ging es dann darum, dass Menschen ein äußeres Zeichen hatten oder ihnen dieses verabreicht worden ist. Zum Beispiel, wenn eine Frau in ihrer Ehe nicht treu war, wie man sich das damals wünschte oder wollte, dann wurden ja zum Beispiel die Haare abgeschert oder abgeschoren. Oder als Strafe, als äußeres Zeichen der Strafe wurden Männern der Bart geschoren. Eine bekannte Sache, wenn jemand gestohlen hat, dann wurde ihm die Hand abgeschlagen oder abgesägt oder abgehackt. Und das war natürlich eine bleibende Geschichte. Eine andere Form Stigmatisierung, zum Beispiel im Nationalsozialismus, in Konzentrationslagern wurden den Insassen und den Häftlingen wurden Nummern tätowiert. Mhm. Kindern, Erwachsenen, Frauen, Männern. Die Juden mussten gelbe Sterne tragen. Dann kennen wir ja noch den Begriff der Stigmatisierung aus dem Christentum. Jesus Christus hatte bestimmte Wunden, aber da ist es dann, oder hat es einen ganz anderen Bereich, eigentlich eher so eine Seite des Positiven, wenn späterhin Gläubige solche Wundmale an sich hatten, Stigmatisierung, dann waren sie besonders von Gott gesegnete Menschen. Aber da, wo wir drüber reden, da geht es ja darum, dass jemand etwas hat, eine Eigenschaft hat, die in dem oder zu dem, was als normal oder durchschnittlich angesehen wird, nicht passt. Dieser Mensch ist anders in seinem Verhalten, in seinem Reden, in seinem Aussehen. Und aufgrund dieses Merkmals, was er dort hat und was man beobachtet und sieht, generalisiert man dann über den gesamten Menschen und meint, der passt vielleicht so ganz und gar nicht in unsere Gesellschaft oder er passt ganz und gar nicht in meine Nähe. Mit dem möchte ich vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, weil er diese eine Eigenschaft hat.
Aber ist es vielleicht auch berechtigt?
Naja,
vom Stigmatisierenden aus.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass Stigmatisierung bedeutet, ich nehme etwas wahr, was anders ist als der für mich bekannte Durchschnitt im Verhalten, im Reden, im Auftreten, dann ist das vielleicht, so ist meine Hypothese dazu, nicht nur was prinzipiell Negatives, sondern etwas, was wir als Menschen, ich will das mal so nennen, als wenn wir so ein Modul in uns hätten, der ein Risiko wahrnimmt, so ein Risikowahrnehmungsmodul. Und dieses Modul arbeitet mindestens nach 3 Schritten. Es nimmt erstmal wahr, dann nimmt es das, was es aufnimmt, vergleicht es mit dem Bekannten. Und wenn das, was ich wahrnehme, sehr unbekannt ist, sehr fremd ist, vielleicht auch befremdlich ist, sogar beängstigend ist, ungewöhnlich ist, dann ist der dritte Teil in diesem Modul eine bestimmte Reaktion. Das ist Abstand halten. Wir kennen das, wenn wir sagen, jemand ist mir sympathisch, unsympathisch. Da springt dieses Modul eigentlich auch schon an. Und das haben wir, denke ich, seitdem wir Menschen sind. Hat jeder Mensch das in sich, wir hätten wahrscheinlich gar nicht überleben können, wenn wir das nicht gehabt hätten oder haben würden. Und wir haben uns auch nicht da an irgendwo an so eine Ticke gestellt und haben gesagt, ich möchte dieses Risikowahrnehmungsmodul oder ich möchte es nicht, sondern wir haben es. Hm. Wir kommen da gar nicht aus unserer Haut raus. Das gehört mit, so will ich das mal nennen, zu unserer ersten Natur, zu unserer Basisnatur. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir diese Thematik Stigmatisierung, Ausgrenzung, Diskriminierung wahrscheinlich gar nicht haben. Wir würden dann gar nicht das andere als so anders oder als befremdlich wahrnehmen. Aber da wir nun dieses, wenn ich sage Modul, das ist Modell, ja, womit ich das beschreibe, da wir das aber haben, nehmen wir erst einmal alles wahr, was anders ist, kulturell anders ist, ein Mensch, der anders aussieht, anders gekleidet ist, anders spricht, anders riecht, anders isst, dann auch sich anders verhält, eine andere Art der Lebensgestaltung hat. Dieses Anderssein und das Wahrnehmen von diesem Anderssein, das geht weit und kennen wir alle von uns. Also wenn wir das Bestreben haben, dass möglichst wenig Menschen Stigmatisierung erleben einerseits und vielleicht auch Menschen dahingehend unterstützen, können wir und müssen wir gleichzeitig sagen, dass wir aber auch diesen Teil in uns haben und da schon ganz unbewusst und ganz automatisch wahrscheinlich durchaus auch Tendenzen zur Stigmatisierung haben. Das will ich mal ganz bewusst sagen. Und auch für mich gilt es so.
Ja, wenn dieser Schutzmechanismus...
Dieser Schutzmechanismus, der hat nämlich auch noch so eine Besonderheit, habe ich den Eindruck, der schaltet ganz schnell die roten Lampen an. Der schaltet nicht so sehr, dass er sagt, ach, das ist einfach mal so ein leichtes Gelb, auch ein bisschen vorsichtig, sondern der neigt dazu zu übertreiben. Dieser Mechanismus hütet uns davor, um so ein Beispiel zu sagen, da hinten ist eine Katze und diese Katze ist ein bisschen größer als meine eigene Katze und sie hat auch etwas größere Zähne als meine eigene Katze. Und dann denke ich, ich gehe dahin, diese große Katze, und ich streichle sie mal und ich stelle fest, es ist ein Säbelzahntiger. Also mich beschützt dieses Risikowahrnehmungs- und Bewältigungssystem davor, dass ich mich in Gefahr bringe. Wenn das nicht funktioniert, dann können wir davon ausgehen, der Mensch ist gefährdet in seinem Überleben. Hm. Es ist da, es muss sich entwickeln, so wie sich Sprache entwickeln muss im Kontext, im sozialen Kontext, so entwickelt sich auch dieses Modul, wie es anspringt, wie es reagiert. Es kann mehr anspringen, es kann vielleicht auch etwas langsamer oder später anspringen. Das hängt sicher damit zusammen, wie das Kind da auch seine ersten Jahre erfährt. Also zum Beispiel fremde Menschen auf der Straße oder jemand, der dort sitzt und der nach Geld fragt, wie gehe ich als Elternteil vorbei? Der kann da selber arbeiten gehen. Ja, dann wird mein Kind das meineswegen auch so übernehmen. Der sitzt da, das ist eine faule Sau. Ja, was alles für Sprüche so fallen. Oder aber mit meinem Kind gehe ich hin, komm, wir geben dem einfach ein bisschen was Geld. Also ich habe das bei Kindern erlebt, dass dann, weil sie sicherlich von ihren Eltern auch entsprechendes erlebt haben, durchaus an Hinwendung, ich meine damit nicht, dass Selbstschutz aufgehoben wird. Ja, natürlich schaue ich, was ist dort los, was braucht dieser Mensch. Aber wenn ich das bei Kindern so erlebt habe, dass die so etwas durch ihre Eltern sehen konnten, dass die durchaus dann viel freizügiger auch mit anderen oder anders wirkenden Menschen umgehen. Dann vielleicht fragen, du Papa, wollen wir da mal helfen? Oder Mama, braucht der da Hilfe oder so? Ne? Von alleine das also wahrnehmen. Vielleicht durchaus, ob sie ein Interesse haben, weiß ich nicht, vielleicht auch. Aber eben einfach auch so eine gewisse Empathie entwickelt haben. Mhm. Also Empathie kann man auch schon zum gewissen Teil entwickeln. Was aber nochmal zu dem, was wir vorhin besprochen haben, trotz alledem ist es klar, in uns drin ist dieses Risikowahrnehmungsmodul und das ist gut so. Und ich denke, optimal, wenn es eine optimale Erziehung gibt, ja, das ist ja auch nur so ein, also, da kommen wir schon wieder hin, optimal. Aber gelungen ist es vielleicht auch, wenn heranwachsende Menschen beides in sich spüren können. Einerseits, ja, ich bin wachsam, ach, hier will ich mich doch lieber zurückziehen, hier will ich mich schützen oder nee, ich bin hier alleine. Ich würde hingehen helfen, aber ich bin alleine. Das ist mir zu heikel. Und auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft zu haben, zu gucken, wo benötigt vielleicht jemand Unterstützung? Oder wo gucke ich mal, ob ich nicht mal meine Meinung auch ändere?
Ich informiere ich mich auch
mal. Ja, Informationen. Ne? Man könnte auch nachschauen, ab wann man ab wann sollte ich vielleicht die 112 oder 110 anrufen?
Oder den Kältebus. Oder
Kältebus. Es könnte ja sein, dass der da liegt, tatsächlich schon also ein hilfsbedürftiger oder ein hilfloser Mensch ist. Es ist manchmal ja auch nicht gar nicht so einfach einzuschätzen. Ne? Also neben dem Risikoblick nur kann man ja aber auch einen Einschätzungsblick sich, wenn man es möchte, sich angewöhnen. Ich habe aber den Eindruck, dass es einfach auch was Bereicherndes ist. Und dass es auch was außerordentlich Befriedigendes ist, wenn man jemanden irgendwie unterstützt hat. Ich habe das in so vielen kleinen Situationen erlebt, wo offensichtlich jemand fragend, hilfsbedürftig war, als psychisch krank oder gestört, ich bringe jetzt mal dieses Wort hinein, wirkte. Insofern war die Störung so, dass er seine gerade normalen Entscheidungen jetzt nicht fällen konnte. Gehe ich jetzt hier die Treppe hoch zur Bahn oder nicht? Oder will ich nach Hause oder wo ist mein Zuhause? Hier war also irgendwie sein Leben, sein normaler Lebensfluss gestört. Da mit ein paar Minuten kurz mal nachfragen, kurz reden, vielleicht dann die Polizei anrufen oder eine andere Unterstützung, Hilfe suchen. Und das ist dann hinterher durchaus auch eine befriedigende Geschichte. Es gibt immer wieder Situationen, wo es also sein kann, wo das Leben es mir so vor die Füße trägt. Den Umgang oder das Erleben mit einem Menschen, der nach meinem Durchschnitt anders ist. Vielleicht kommt das dann so nah dran, dass man gar nicht anders kann, als sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es eine Hilfe, das kann man dann einfach vielleicht nur sagen. Heutzutage die Möglichkeiten der Information, der schnellen Information darüber, was mit einem Menschen sein könnte, die sind so reichhaltig gesät. Und bei dieser Information wäre das wichtig, also was hat der, ja? Wenn der eine Erkrankung hat und vielleicht sagt meine Freundin, sagt also ihr Bruder, deswegen ist depressiv, schwerst depressiv oder so, ne? Dann kann ich ja nachlesen, was ist Depression? Und dann heißt es immer noch, dass ich das verstehe, das zu verstehen ist, sind noch meilenweit entfernt. Darum geht es gar nicht. Ich kann nicht in die Welt eines anderen reingehen. Aber ich kann ein Stück für Stück mir aneignen und gucken, dass der eben aus diesen und diesen Gründen nicht, meinetwegen, aus dem Bett kommt oder nicht arbeiten gehen kann. Dass der berufsunfähig ist zum Beispiel. Obwohl er ein junger Kerl ist und gesunde Hände und Füße hat. Mensch, der soll sich doch bewegen.
Soll ich mal zusammenreißen?
Der soll sich mal zusammenreißen. Der soll mal seinen Arsch zusammenkneifen und sagen, dann gehen. Dann auf einmal liest man vielleicht, ja, da ist also im Gehirn und welche Stoffe, die sind bei ihm anders. Die sind nicht so da. So wie sie bei mir sind zum Beispiel, ne? Aha, und so eine Auswirkung hat das. Und ich denke, das kann schon hilfreich sein, sich da also so eine Information zuzulegen. Ich selber bin zur DDR-Zeit groß geworden. Ich kenne noch Zeiten, wo ich oder auch Mann wenig wusste über Dinge, über Behinderung, über geistige Behinderung, über psychische Erkrankungen, über Anderssein. Und Anderssein war häufig verbunden mit komisch sein, falsch sein.
Na, wir hatten das auch in der Schule, im Ethik und
ja.
Ethikunterricht war das. Lebenskunde hieß das.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich ganz gut, aber das war jetzt nicht so verbreitet, dass man also nicht jede Störung jetzt einzeln oder so. Und wir waren auch eine Inklusionsschule, vielleicht deswegen.
Ja, yeah, das macht was
da,
aus. Das macht
dass man da aus. Schon ja. ein bisschen Kontakt auch hatte und dann auch da was dazu erfahren hat irgendwie. Mhm.
Weil ich das von meinen Kindern kenne, die in der Inklusionsklasse waren und das war sehr interessant. Also zuerst haben sie dann erzählt, am Schuljahresanfang, da jemand, der ist ein bisschen komisch und so. Ne? Und wie das dann haben wir darüber geredet, so ist es und so. Und wie die dann, zum Beispiel mit epileptischen Anfällen auf einmal.
Ja, das ist gut.
Papa, der hat einen epileptischen Anfall gehabt. So. Ja, und? Ja, ich bin da mit hingegangen und dann haben die Lehrerin und die hat uns gezeigt, wie das gemacht ist. Also es war auf einmal etwas erstens nicht mehr so erschreckendes, wie beim allerersten Mal einen epileptischen Anfall für ein Kind auch zu sehen. Das ist schon ein heftiges Ding. Kann ein heftiges Ding sein. Und dann auf einmal, weil dann die Lehrerin auch da das sehr gut gemacht hat, das zu erklären. Und das passiert ihm halt ab und zu. Und dann, was dann die anderen tun. Ja, und dann habe ich da auch mitgeholfen. Und dann war das was völlig Normales. Fast Normales. Und das fand ich schon mal eine hilfreiche Geschichte. Ja,
das ist ja echt gut.
Ja. Ja, das ist auch interessant, dass also dieses Thema Stigmatisierung oder Ausgrenzung, Diskriminierung, wie weit es geht, gehen kann, wie viel dazugehören kann, das finde ich schon spannend. Dass es nicht nur was mit uns jetzt Erwachsenen zu tun hat, sondern eben doch auch schon mit Kindern, wie man Kinder so mit reinführt. Ich kann es eher so aus der DDR-Zeit sagen. Da habe ich Anfang der 80er Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus angefangen zu arbeiten, damals ungelernter Pfleger, so Hilfskrankenpfleger. Das war schon interessant. Für mich damals war das normal, weil es ja nichts anderes gab. Aber da waren schwerst geistig behinderte Menschen, die dort in der Psychiatrie lebten. Und nach heutigen Gesichtspunkten doch auch eher verwahrt wurden. Mhm. Ich durfte dann aber doch erleben, dass sich diese Psychiatrietore für diese Menschen öffneten. Dass die aus großen Schlafzählen, wo sie noch zu 10, zu 12 in einem Schlafsaal schliefen, keine privaten Dinge hatten, also kein eigenes Nachttischchen und einen Schrank, sondern so Klamotten für alle, die dann diese Menschen dann in Wohnheime umziehen durften und dann auch also ein anderes Leben erlernen durften, was gar nicht so einfach war. Ich habe dort erlebt, dass Menschen die dauerfixiert waren, wo auch erstmal nicht absehbar, wie löst man denn das? Wie macht man denn deswegen eine Dauerfixierung ab? Weil dieser schwerst geistig behinderte Mensch so dran gewöhnt war und hospitalisiert war, dass er sie wieder verlangt hat, seine Fixierung. Das ist ein kaum vorstellbare Sache, aber so ist es gewesen. Das durfte ich so erleben. Aber da war eben das so, dass man heute in Gesichtspunkten sagen muss, dass das schon, denke ich, eine strukturelle Stigmatisierung oder Diskriminierung oder auch Verhinderung von Teilhabe war. Ich bin weit weg davon, jemand hier etwas vorzuwerfen oder so. Ich kann nur sagen, dass ich das so erfahren habe und dass, wenn man das verglichen hat, wie die Menschen dort gelebt haben und dann einige Jahre später gelebt haben und ich hin und wieder noch bis heute sehe ich mal welche, die Wohngruppen oder Wohneinrichtungen wohnen. Und was das jetzt für ein Leben ist, dass sie mir deswegen ein eigenes Zimmer haben, eine eigene Einrichtung haben. Es auch aushalten, dass an der Wand Bilder hängen oder ein Spiegel im Zimmer ist, das wusste man, mussten sie auch oder konnten sie dann erlernen. Und das war, also für mich ist es so, dass dieses Erlernen von Freiheit, das auch in meinem Kopf da anfing. Also, und der anderen Betreuer, die dort waren. Also ich habe das genauso erstmal lernen müssen, aha, das ist nicht jemand, der förderungsunfähig ist, wie wir damals noch so sagten, sondern das ist jemand, also Förderungsunfähigkeit gibt es vielleicht so gar nicht. Das ist also auch jemand, der sich verändert. Und das wahrzunehmen und dem auch die Chance zu geben, indem ich selber meinen Blick verändere, das war schon ganz spannend. Ganz also spannend.
Förderungsunfähig heißt dann nur Waschen, Essen, Medikamente?
Ja, so in etwa. Ja. Also was ich da gelernt habe, ist, dass wenn ich das Bild von einem Menschen habe, dass er förderungsunfähig ist, dann erfüllt sich diese Prophezeiung auch hundertprozentig. Denn ich biete ihm ja auch keine Förderung, Veränderung an. Und er bleibt in dem. Und bestätigt sich dann, dass es so ist. Ja, also das muss ich sagen, das war dann auch über die Zeit der Wende hin, das war für mich wirklich ein krasses Erleben, also den Blickwinkel zu verändern. Und mit dem veränderten Blickwinkel zu sehen, dass ganz neue Dinge da möglich sind. Was ich auch mit erleben durfte, war dann zum Beispiel die psychiatrische Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung oder auch mit, wie man so sagte, Doppeldiagnosen, also geistiger Behinderung, psychischen Problemen. Auf einmal zu sagen, ein geistig behinderter Mensch kann genauso depressiv sein wie ein nicht geistig behinderter Mensch, nur die Diagnostik ist oder hat auf eine andere Art und Weise zu erfolgen, als es jetzt mit einem normalsinnigen und gesprächsbereiten und fähigen Menschen ist. Hier kommunizieren wir über das Sprechen. Bei einem geistig behinderten Menschen ist viel Beobachtung, also die Wahrnehmung zum Beispiel von selbstzerstörendem Verhalten oder von Rückzug oder von Essensablehnung, dass das dann vielleicht ein Hinweis sein kann, dass er eine psychische Erkrankung hat. Und das konnte ich dann auch mit erleben, wie auch dann die Therapie spezieller geworden ist, sich auch auf den Menschen, auf dieses Individuum bezogen hat und es dem dann besser gegangen ist. Und das
durch die Diagnose denn eigentlich?
Natürlich. Also er hat das Recht, eine psychische Erkrankung zu haben. Also wenn ich an die Zeit denke, in der DDR noch, also da, wo ich angefangen habe, das innerhalb der Psychiatrie, kann ich mich nicht so erinnern, dass man solche Diagnostikverfahren hatte. Die hatte man so nicht. Das war also ein viel unklareres Bild, viel unschärferes Bild.
Na gut, wenn man jetzt auch mehr geforscht hat und mehr weiß.
Ja, würde ich denken, ja. Aber weil man auch, also meine Erfahrung war dort so gewesen, dass ich dort in der Klinik, in der ich arbeitete, auch die Leitung dann verändert hatte, Zum Beispiel vom Chefarztbereich war ein anderes Interesse da. Auch nach der Wende war die Möglichkeit da, international intensiver zu gucken, was wird in anderen Ländern getan, was weiß man in anderen Ländern. Man konnte sich innerhalb internationaler Gremien verständigen. Ich glaube, dass da eine ganze Menge zusammengekommen ist. Und sicherlich natürlich auch Forschung innerhalb der psychischen Erkrankung und dann auch der Therapie, medikamentösen Therapiemöglichkeiten, aber eben auch soziotherapeutischen Therapiemöglichkeiten, über das Wissen darüber, wie wirksam Bewegung zum Beispiel ist. Für jemanden, der auch vielleicht gerade auch mit Depressionen zu tun hat oder so. Wie, wenn er denn das hinbekommt, wenn er die Kraft findet, sich zu bewegen, einen Sport auf einer ganz niedrigen, schwelligen Weise zu machen, wie gut das auch tut und wie viel heilsame Faktoren da auch dann wirksam wären. Das sind ja Dinge, die zumindest von meinen Erfahrungen, also für mich noch gar nicht so sehr alt sind. Ich habe das in der Zeit vor der Wende so deutlich nicht gewusst. Mag damit zusammenhängen, dass ich mich da noch nicht so viel interessiert habe, nicht informiert habe, aber das Wissen darüber, das ist ja ein Breitenwissen auch geworden. Und ich glaube, dass da viel sich, was therapeutische Möglichkeiten anbelangt, dann eben auch auf geistig sehr schwer beeinträchtigte, psychisch sehr schwer beeinträchtigte Menschen, dann auch für sie zugeschnitten angeboten worden ist, nur angeboten wird.
Haben wir auch gerade einen Klienten, den wir gemerkt haben, der, wenn er viel läuft, dann ist er entspannter.
Ja.
Was ihm gut tut. Allerdings haben wir nicht so viel Zeit, weil ich das Gefühl habe, dass wir nicht genug Leute sind.
Also in deiner gegenwärtigen Arbeitsstelle?
So, das ist halt, dass es ja auch einen Fachkräftemangel gibt.
Ja.
Und dass er viel nicht gemacht, also dass das Wissen zwar da ist, aber trotzdem nicht gemacht wird, weil es niemand machen möchte. Was ja dann auch irgendwie schon...
Also niemand machen möchte oder ist auch jetzt, also der Personalschlüssel meineswegen so gestrickt, ja, dass dann keine zusätzliche Person dafür eingestellt werden kann.
Genau, und selbst wenn er vielleicht höher wäre, dann würde man vielleicht auch niemanden finden.
Würde man jemanden finden oder nicht?
Nee, würde man wahrscheinlich nicht jemanden finden, auf jeden Fall. Weil die Menschen an sich, also aus der Gesellschaft heraus, stigmatisiert werden und dann möchten viele auch nicht mit denen arbeiten, möchten doch kein Geld reinstecken. Was dann aber dazu führt, dass denen die Unterstützung vielleicht nicht so gegeben wird, wie sie es bräuchten.
Ja. Also ich bin da jemand, der mal so einen anderen Blick drauf hat. Da ich das kennengelernt habe meine kleine persönliche Biografie, ne? Also in der DDR da, und den Vergleich zu haben, was jetzt ist. Da muss ich sagen, da ist so viel nach vorne gegangen, es ist so viel verändert. Das finde ich einfach sehr schön, weil ich es anders kennengelernt habe. Das heißt nicht, dass das nicht viel, viel besser werden kann oder viel mehr rein kann. Und das ist wünschenswert natürlich. Aber es ist sehr wichtig, dieses Prinzip der Teilhabe, dass das möglich ist. Also das geht ja nach verschiedenen Seiten. Einmal kann der betroffene Mensch, die betroffene Frau, Mann, vielleicht weiter am Leben, am öffentlichen, normalen, öffentlichen Leben teil, am kulturellen Leben auch teilhaben, als es meineswegen vor 30, 40, 50 Jahren waren. Andererseits können diejenigen, die nicht, oder die sich als die Normalen sehen, können ja auch teilhaben dadurch. An dem, was wie andere Menschen leben, wie andere Menschen fühlen, wie sie sich bewegen, wie sie aussehen, wie sie lachen, wie sie weinen, wie sie sich freuen oder wie sie leiden. Das geht ja nach beiden Seiten. Ich empfinde das selber schon als eine, zumindest hier im Berliner Raum, ja, eine Teilhabe am Leben von Menschen, die noch vor einigen Jahren weggeschlossen waren.
Ich glaube, Berlin ist auch ein gutes Beispiel.
Berlin ist sicher ein gutes Beispiel. Ich kann jetzt natürlich jetzt nicht so viel sagen zu anderen Orten in Deutschland oder so, ja. Weiß ich nicht.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch wieder zurückgeht.
Ja.
So. Also gerade von einem Kollegen hat mir letztens erzählt, was früher auch von unserem Träger aus, was es alles gab und was es jetzt nicht mehr gibt. Okay. Und was man da für Möglichkeiten hatte, was es jetzt nicht mehr gibt, weil das Geld nicht da ist, weil Personal nicht da ist.
Ich denke, dass das Sachen eine Weile dauern. Wie vorhin mit dieser Idee, ist jemand förderungsunfähig. Habe ich also schon alleine den Begriff der Förderungsunfähigkeit und arbeite eine Weile, dann verstärkt das eine Haltung. Erlebe ich, dass dann jemand zu mir kommt und sagt, nee, du, Förderungsunfähigkeit gibt es eigentlich gar nicht. Ganz egal, wie klein die Bewegung ist, du kannst immer was erreichen. Dann verändert sich auch meine Wahrnehmung. Welche Begriffe ich oder welche Formulierungen, welche Gedankengänge ich ausdrücke und dem, was ich auch fühle. Oder was ich denke, was meine Haltungen sind.
Kannst du noch was dazu sagen, von wem Stigmatisierung ausgeht?
Naja, also erstmal kann es von jedem Menschen ausgehen gegenüber einem anderen Menschen. Also meine Erfahrung ist es so, ich habe häufig mit Menschen zusammengearbeitet, wo es so war, dass es nicht um irgendwie psychisch Erkrankte ging, zu denen die Menschen, mit denen ich gesprochen hatte, keinen Bezug hatten und dann irgendwie von Weitem gesagt haben, ach, der macht das oder das. Sondern eigentlich waren auch meine Kontakte immer Kontakten von betroffenen Menschen mit Angehörigen, Freunden, Kollegen, die auch irgendwie mit betroffen waren. Also immer irgendwie so ein relativ enges System. In diesem System habe ich selten erlebt, dass so eine krasse Stigmatisierung da war im Sinne von, der ist blöd, mit dem will ich nichts zu tun haben. Sondern ja, aber, Verwandte, Angehörige, Freunde waren ja immer, und das erlebe ich eigentlich ganz häufig, sind beunruhigt, sind auch verwirrt, sind beängstigt und möchten irgendwie unterstützen, wissen teilweise nicht wie und machen dann vielleicht manchmal auch zu viel. In dem Sinne, der muss doch mal jetzt aufhören zu saufen. Geht doch nicht. Man kann doch nicht sich scheibchenweise sozusagen sein Leben tot trinken oder so. Ja? Das sind so Themenkreise. Dann allgemeiner Teilhabe sehe ich so wie eine Medaille von zwei Seiten. Einmal ist dort der betroffene Mensch, der sich erlebt, dass Verwandte, Bekannte, Nachbarn auf der Straße irgendwas zu ihm sagen oder ihn irgendwie nicht für voll nehmen,
Arbeitgeber komisch angucken.
Aber dann diese andere Seite, dass eben auch der Mensch, der die Frau, der Mann, der morgens früh nicht aus dem Bett kommt oder auf einmal Stimmen in seinem Zimmer hört, in seiner Wohnung hört, die andere nicht hören und die ihm dies befehlen oder jenes oder von denen er sich verfolgt fühlt oder eine betroffene Person, die mit enormen Ängsten zu tun hat, vielleicht auch mit Zwängen und aus seiner Wohnung nicht rauskommt, weil sie erst dort noch was abschließen muss, dort noch was kontrollieren muss, hier noch einen Zettel schreiben muss, um sich die Erlaubnis wiederum zu geben, das Zimmer zu verlassen. Also Zwangserkrankungen sind auch etwas, was so sehr das Leben beeinträchtigen kann. Ja? So und so eine betroffene Person erlebt sich ja selber auch als nicht dazugehörig oder als nicht so leistungsfähig. So eine Person steht nicht morgens auf und sagt, ich möchte gern freudlos sein oder ich möchte das gerne mal so einen Zwang haben, der mich nicht aus der Tür kommen lässt oder ich möchte das gerne mal eine riesen Angst haben, das tut keiner, sondern die sind betroffen und empfinden das dann eben auch als eine Störung, dazuzugehören. Und da hängt Gesellschaft und das individuelle Leben, die greifen einander über. Würden wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo jetzt Leistung, industrielle Leistung und Ordnung und Sauberkeit und das alles so rechtwinklig und gerade ist, das jetzt nicht so wichtig wäre, dann würde diese Person vielleicht sich gar nicht als so anders erleben oder so. Aber sicher ist es schon so in unserer Gesellschaft, dass es da auch sehr schnell gehen kann, dass ich mich nicht dazugehörig fühle. Also das eigene Erleben auch. Ich passe nicht rein, ich schaffe das nicht, gehöre nicht richtig dazu. Ich genüge nicht. Ich glaube, dass das also viele betroffene Menschen einfach haben und dass das ein großes Leiden ist und eine große Einschränkung ist. Ja, und da ist dann, ist es so wichtig, dass sie eben dann doch auch für sich, wenn sie bereit sind, also meiner Erfahrung nach, manche sind von betroffenen Menschen bereit, auch eine Unterstützung anzunehmen. Manche haben auch vielleicht schon so viel ausprobiert und es hat ihnen nichts gebracht, richtig, ne? Aber nicht das gebracht, was man sich gewünscht hat. Denn das ist auch so eine Herausforderung, vielleicht die Ziele nicht so hoch zu stecken. Ja, wenn ich vielleicht gerade geschafft habe, jetzt in den letzten Wochen 2 Stunden arbeiten zu gehen, ja, dann möchte ich unbedingt 8 Stunden arbeiten gehen. Dann ist das vielleicht auch ein so großes Ziel. Also so ein Stück weit dann auch vielleicht irgendwie annehmen zu können, dass ich bin, wie ich bin, ist eine große Herausforderung. Hört sich so leicht an.
Nö.
Gut, hört sich vielleicht nicht. Ja, nee, ich finde es eben auch nicht leicht. Das ist, ja. Aber in der Außenmeinung kann das sehr schnell passieren. Ne? Leute, die Menschen, die zum Beispiel in Supermärkte nicht gut reingehen können, da auf einmal Angstzustände bekommen oder in einen geschlossenen Raum nicht können oder in eine Straßenbahn, in ein Fahrzeug des öffentlichen Nahverkehrs nicht rein können. Das ist für jemanden, der das nicht, dieses Problem nicht hat. So, wenn er setzt sich hin, völlig normal, meckert ein bisschen, weil da so viel stehen und der stinkt ein bisschen, der hat mir ein Zeh getreten. Ey, das ist Beschwerde auf wirklich hohem Niveau. Es gibt den Menschen, die das wirklich so ganz und gar nicht können. So, und da kommt von der Außensicht dann natürlich ganz schnell, Mensch, reiß dich mal zusammen. Hm. Einfach ein bisschen durchhalten. Schaffst du schon. Und das hilft dann natürlich keinem. Also es ist nach beiden Seiten hin. Ich wünsche, wenn die Frage wäre, vielleicht auch was ich mir wünsche oder wie es besser sein könnte, dann wäre das, ich wünsche jedem, der psychisch beeinträchtigt ist, krank ist oder auf Dauer oder auf längere Zeit das Gefühl hat, ich komme hier nicht mit, dass er einfach den Mut hat, wenn er es bisher nicht getan hat, sich irgendwie Unterstützung zu holen. Das ist vielleicht auch wieder leichter gesagt als getan. In Berlin, in einer großen Stadt, ist es nochmal leichter möglich als in anderen Gebieten. Vielleicht ländliche Gebieten. Dass man
auch da weiß, dass man Unterstützung, dass es Unterstützung gibt.
Dass und es
auch
die gibt.
Wie ja. man das bekommt. Dass man das erstmal weiß auch einfach.
Also erstmal wissen, dass es generell gibt. Es ist teilweise eben dann auch ein Psychiater, Neurologen oder auch Psychotherapeuten. Das ist teilweise nicht so schnell gemacht.
Also ein Psychotherapie-Termin musst du mindestens also ein halbes Jahr
warten. Ja, du musst warten. Hier in Berlin gibt es übrigens, weil ich für Berlin reden kann, gibt es den Berliner Krisendienst. Da kann man anrufen, das ist kostenlos. Die sind rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr erreichbar. Von 16 bis 24 Uhr sogar in 7, 8 oder 9 Stellen in Berlin erreichbar. Verschiedene Nummern. Kann man sich ganz leicht erkundigen. Teilweise sind Flyer auch ausgehangen. Im Bürgerämtern kann man, wenn man selber jetzt nicht Internet hat, könnte man vielleicht seinen Hausarzt mal danach fragen.
Stimmt.
Wie überhaupt Hausarzt häufig einer der ersten Ansprechstellen sein kann. Selber muss man nicht die Idee haben, was man tun kann, sondern man muss nur wissen, vielleicht die Stelle, wo ich als erstes hingehe. Aber wie gesagt, nochmal dieser Berliner Krisendienst, kann man anrufen, ist kostenlos, ist anonym, kann man auch zu Gesprächen hingehen. Ist anonym, man muss keinen Namen nennen, man muss keine Krankenkassenkarte oder irgendwas sein, kein Ausweis, kein gar nichts. Ja, cool. Man kann doch wieder rausgehen, nie wiederkommen, kann Termine machen. Also das ist ganz bewusst niedrigschwellig gehalten. Das sind ausgebildete Psychologen, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, die da arbeiten. Ist also auch eine professionell anspruchsvolles Gegenüber. Ja, das ist schon eine tolle Unterstützung. Ich muss sagen, das ist in Berlin, aber ich denke, das gibt es auch in anderen Gebieten. Seelsorge, Telefone von evangelischer, katholischer Kirche. So, und die andere Seite für jemanden, der betroffen ist, insofern, dass er Angehöriger ist oder Freund ist, habe ich das auch oft erlebt, dass dann angerufen worden ist und dann wurde dann gesagt, ja, ich rufe nicht für mich an, ich rufe für den und den an. Und da spielt so viel eine Rolle von, ich bin verantwortlich für den. Ja, ich wäre gerne Wochenende weggefahren mit irgendwelchen Freunden, aber jetzt geht das gar nicht, kann ich jetzt gar nicht, ich kann endlich gar nichts für mich tun. Und wenn ich jetzt wegfahre, wenn da was passiert, dann bin ich ja schuld. Ja, und was ist, wenn wirklich passiert? Wie soll ich das überleben? Was, ne? Völlig berechtigte Fragen. Also tatsächlich ein emotionales Gefordertsein sondergleichen. Obwohl man nicht selber psychisch beeinträchtigt ist, sondern eine Begleitperson ist, ein Freund ist, ein Nachbar ist. Und da ist es so in dem Sinne Angehörige, Freunde, Verwandte und Kollegen oder so. Also kann ich auch nur empfehlen, holt euch Hilfe, seid da mutig. Gerade das ist hier in Berlin, Berliner Krisendienst, ist da eine ganz ideale Stelle. Unterstützung holen für den Unterstützer. Dass die Unterstützungsperson selber eine Stelle hat, wo sie einen Ort hat, wo sie ordnen kann. Was kann ich eigentlich? Was sollte ich? Ist das überhaupt gefordert, dass ich das und das und das tue? Dann gibt es Angehörigengruppen, wo sich zum Beispiel Eltern von psychisch kranken Kindern oder Partner von psychisch kranken Männern, Frauen, ja, in Selbsthilfegruppen finden. Da ist im Berliner Gebiet schon auch ein reichhaltiges Angebot. auch dann zu wissen, wenn man jetzt nah dran ist an einem Menschen, der dem es also nicht gut geht, auch psychisch häufig nicht gut geht, zu wissen, wann gebe ich ab und wie weit trage ich selber da eine Begleitung, ab wann hole ich mir vielleicht eine Unterstützung, zu erlernen, dass es mir dann, wenn ich abgegeben habe, möglichst, gut geht, auf jeden Fall nicht schlecht geht. Ja, ich, also das ist auch was zu lernen. Ne? Also ich gebe ab und dann ist es erstmal auch gut. So.
Also auch für den Betroffenen dann.
Für die Betroffenen?
Für einen selbst.
Für einen selber. Einen Rahmen vorgeben oder eine Struktur auch anbieten, vorgeben, die mir selber auch hilft. Wenn ich den Eindruck habe, ich jetzt alle 24 Stunden, Tag oder Nacht, kann sein, dass mich jemand anruft und dann sind da Stundengespräche, dann fangen an, meine Gefühle auch irgendwann nicht mehr ganz so positiv zu sein. Und da ist man, kann man sehr schnell überfordert sein. Und das ist, je besser es einem selber dann auch geht, umso eher kann man eben auch dann mit unterstützen und vielleicht Ideen entwickeln.
So, das war's dann auch schon mit unserer ersten Folge. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast und so toll auf unsere Fragen geantwortet hast. Und wir hoffen, euch hat das Interview gefallen und ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein.